Guten Morgen. Also für alle, die es vom Namen her nicht wussten, ich hieß mal Grob, ich war schon mal hier. Seine Güte währet ewiglich. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Die Sonne, den Tag zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich. Den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten, denn seine Güte währet ewiglich. Und führt Israel von dort heraus, denn seine Güte währet ewiglich. Mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, denn seine Güte währet ewiglich. Der das Schiff mehr teilte in zwei teilte, denn seine Güte währet ewiglich. Und ließ Israel mitten hindurchgehen, denn seine Güte währet ewiglich. Der den Pharao und sein Herr ins Schiff mehr stieß, denn seine Güte währet ewiglich. Der sein Volk führt durch die Wüste, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Könige schlug, denn seine Güte währet ewiglich. Und brachte mächtige Könige um, denn seine Güte währet ewiglich. Sichon, den König der Amoriter, denn seine Güte währet ewiglich. Und Og, den König von Baschan, denn seine Güte währet ewiglich. Und gab ihr Land zum Erbe, denn seine Güte währet ewiglich. Zum Erbe seinem Knecht Israel, denn seine Güte währet ewiglich. Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte währet ewiglich. Und uns erlöste von unseren Feinden, denn seine Güte währet ewiglich. Der Speise gibt allem Fleisch, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. Ein schöner Text, ein bisschen sehr repetitiv, aber schön. Nur, was hat das mit diesen Luftballons zu tun? Ein Lied über den Exodus und das Kapellenjubiläum? Der Zusammenhang erschließt sich nicht so ganz, aber warten wir es mal ab. Schauen wir uns zunächst mal den Predigttext selbst an. Es ist Psalm 136, der besonders durch eine Sache auffällt. Immer und immer wieder dieser eine Satz. Denn seine Güte währet ewiglich. Mitten in Sätze und Gedanken hinein kommt immer wieder dieser eine Einschub. Seine Güte währet ewiglich. Ohne ihn wäre der Psalm nicht nur halb so lang, man könnte ihn auch deutlich besser lesen. Also, warum dieser störende Kehrvers? Und hätte es zumindest nicht ein- oder zweimal gereicht? In vier Strophen besingt hier die Gemeinde Israel Gott. Zuerst erfahren wir, warum. Er ist der Gott der Götter, der Herr, der Herrn. Wem, wenn nicht ihm, gebührt unser Lob und Dank? Aber es ist nicht nur diese ultimative Aussage, es sind auch Erfahrungen. In Strophe 2 wird Gott als der Schöpfer gepriesen. Er hat die Welt mit Weisheit gemacht. Wir sehen uns hier nicht vom Chaos umgeben, sondern in einer wohlgeordneten Schöpfung. Die Erde erhält ihren Platz, die Wasser, die Sterne, die Sonne, Tag und Nacht, Monate, Jahre, alles wird geordnet und für die eigene Aufgabe ausgestattet. Und alles erhält das Prädikat sehr gut. Denn seine Güte währet ewiglich. Im nächsten Abschnitt wird berichtet, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausführt. Mit starker Hand und ausgestrecktem Arm befreit er sie aus der Sklaverei. Selbst das Meer muss seinem Plan Platz machen und teilt sich für den Durchzug der Kinder Israel. Damit ist die Geschichte aber nicht aus. Auch bei der Wanderung durch die Wüste und dem Kampf um das verheißene Land ist Gott bei seinem Volk und beweist seine Güte. Und schlussendlich bleibt dem staunenden Beter nur noch zu sagen, dank dem, der Speise gibt allen Fleisch, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. Hier sind auf ziemlich kurzen Raum die wichtigsten Daten der Geschichte Israels gesammelt. Schöpfung, Exodus, Landnahme, Versorgung. Und über all dem gilt, seine Güte währet ewiglich. Aber was ist denn Güte? Für die Sprachbegeisterten unter uns, also für mich, das Wort heißt im Hebräischen Chesed. Klingt schon mal ein bisschen schärfer als Güte, Milde. Dieses Wort ist schwierig zu übersetzen und man kann es nur mit sehr, sehr guten Konkordanzen überhaupt nachvollziehen. Chesed kommt 80 Mal im Alten Testament vor. Wenn man nach Güte sucht, findet man es deutlich weniger. Eine der wichtigsten Stellen ist etwas, was Theologen gerne als Gnadenformel bezeichnen. Das ist eine Geschichte in 2. Mose 34. Dort wird berichtet, dass Gott selbst vor Mose vorbeiging, ihm die Augen dabei zuhält und erst wenn er an ihm vorbei ist, nimmt er die Hand weg und Mose darf hinter Gott hergucken. Den bestmöglichen Blick auf Gott, den ein Mensch jemals haben durfte. Und dabei ruft Gott selbst aus: Herr, Herr, barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Chesed. In 1. Mose 24 wird ein Knecht von Abraham losgeschickt, um eine Braut zu finden für Isaak. Dazu soll er in die alte Heimat von Abraham gehen und zu dessen Verwandten. Als der Knecht schließlich am Zielort ankommt, beginnt er zu beten. Herr, beweise meinem Herrn Abraham deinen Chesed und schenke du, dass ich eine Frau für deinen Knecht Isaak finde. In Rut 1 schickt Naomi die verwitweten Schwiegertöchter nach Hause zurück. Sie kann sie nicht mehr versorgen, sie hat keine Söhne mehr. Vielleicht erfahren sie ja Gottes Chesed, wenn sie wieder zu Hause sind. Rut weigert sich. Rut bleibt bei Naomi, was Gott dazu benutzt, seinen Chesed erst wirklich zu zeigen. In den 10 Geboten verspricht Gott, dass er zwar die Missetaten bestrafen wird, aber Chesed an 1000 Generationen derer erweisen wird, die mich lieben. Als die Kundschafter von Josua ausgesandt werden, um Jericho auszuspionieren und sich bei der Hure Rahab verstecken können, erbittet sie in Josua 2 von den Kundschaftern, dass die Israeliten bei der Eroberung Chesed an ihre Familie erweisen werden. Und in 1. Mose 39, letztes Beispiel, Josef ist gerade unschuldig im Gefängnis gelandet, am Tiefpunkt seines Lebens. Und dann steht dieser Satz da: Aber Gott war bei ihm und erwies ihm seine Chesed. Was also ist Chesed? In diesem Wort steckt das drin, was wir im Deutschen mit Güte, Huld, Loyalität, Milde, Barmherzigkeit bezeichnen wollen. Das heißt, ihr müsst unter all diesen Worten nachgucken, wenn ihr Chesed finden wollt im Alten Testament. Im Englischen hat sich eine Übersetzung etabliert, auch nicht durchgängig, die ich sehr passend finde. Steadfast Love, unerschütterliche Liebe. Denn darauf läuft es schließlich hinaus. Chesed meint, dass sich der stärkere Teil einer Beziehung dem anderen liebevoll und gütig erweist. Dass der Starke dem Schwächeren hilft. Das können Menschen sein, in so extremen Situationen wie die Eroberung von Jericho, dass die siegreichen Israeliten gnädig gegenüber der Familie sind. Aber am häufigsten, ja fast immer, geht es um Gott. Gott wendet sich in Chesed uns Menschen zu. Im Psalm 8 wundert sich der Beter: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst? Gott, der niemand Geringeres ist als der Gott der Gehörte, der Herr der Herren, der Schöpfer von Himmel und Erde, wendet sich uns liebevoll zu. Darum geht es auch im Predigttext. Im Psalm 136 wird zurückgeschaut. Auf die Schöpfung, auf Bewahrung im Krieg, auf den Exodus. Israel kann sich bei all dem nur verwundert an den Kopf greifen und sagen: Deine Güte währet ewiglich. In den ganz alltäglichen Dingen, die Versorgung mit Essen, bis hin zu den großen epochalen Ereignissen, dem Auszug aus Ägypten, die Landnahme Kanaan, die Bewahrung vor Verfolgung und Unterdrückung. In all dem erkennen die Israeliten immer wieder diese unerschütterliche Liebe Gottes. So, und was hat das Ganze jetzt aber mit diesem Balance zu tun? Seine Güte währet ewiglich. Diese Erkenntnis ist ziemlich leise. Sie drängt sich nicht auf. Wir müssen innehalten. Wir müssen uns zumindest kurzfristig aus dem Alltagsstress herausnehmen. Wir müssen uns verabschieden aus diesem Stress, um zurückzuschauen. Auf die großen und kleinen Ereignisse in unserem Leben, dem Leben unserer Familien, der Gemeinde. Wenn wir so auf die Vergangenheit schauen, werden uns einige Punkte in unserem Leben auffallen, an denen wir mit voller Inbrunst in den Kehrvers einstimmen. Denn seine Güte währet ewiglich. Der erste Gottesdienst hier in den Kellerräumen. Die Einweihung der Kapelle vor 50 Jahren. Das sind große Momente der Gemeinde, denn seine Güte währet ewiglich. Die Geburt eines Kindes, eine Hochzeit, ein Schulabschluss sind große Momente in dem Leben einer Familie oder von mir persönlich. Denn seine Güte währet ewiglich. Aber es gibt auch die kleinen Momente, die vielleicht nur für mich relevant sind, die ich vielleicht auch schon wieder in ein paar Tagen oder Wochen vergessen haben werde. Ein Tag bei der Arbeit, bei dem einfach alles irgendwie zusammengepasst hat. Ein schöner Ausflug mit der Familie, ein Treffen mit Freunden. Auch hier spüren wir, seine Güte währet ewiglich. Aber wenn wir zurückschauen auf unser Leben, ist nicht alles eitel Sonnenschein. Es gibt Momente, die vielleicht erst im Nachhinein eine positive Bedeutung annehmen. Leiden, die wir durchstehen mussten, auch da soll seine Güte ewig währen. Schauen wir nochmal auf Josef. Über ihn wird gesagt, dass der Herr bei ihm war und ihm seine Chesed erweist, als er am schlimmsten Punkt seines Lebens angekommen war. Nicht nur, dass seine eigenen Brüder ihn in die Sklaverei verkauft haben, in ein vollkommen fremdes Land. Nicht nur, dass er seinen geliebten Vater und seinen kleinen Bruder wahrscheinlich niemals wieder sehen wird. Nicht nur, dass er sich in allen Dingen an Gott gehalten hat und immer wieder nur bestraft wird. Nein, er wird auch noch vollkommen unschuldig ins Gefängnis geworfen. Und da soll man sagen: Deine Güte währet ewiglich? Ja, denn bei Josef beginnt schon viel früher etwas, was er selbst erst ganz am Schluss bemerkt. In all dem wirkt Gott und all das benutzt Gott, um es zum Guten zu wenden. Josef musste all diese Leiden durchstehen, damit er selbst zu dem Retter werden konnte, den Gott benutzen wollte. Und damit er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Als seine Kornkammern die Hungernden speisen konnten und seine Familie die Dürre überleben konnte, obwohl sie mehrere hundert Kilometer entfernt gelebt haben, da sieht auch Josef, dass seine Güte ewig währt. Nicht immer erkennen wir im Nachhinein aber das Positive am Leiden. Und vor allem, das ist nichts, was man von außen sagen darf. Diesen Fehler begehen Hiobs Freunde. Sie wollen ihm einreden, Du leidest, weil. Aber so läuft das nicht. Wir selbst müssen schauen. Wenn wir innehalten und zurückblicken, kannst du über deinem Leben die Überschrift »Seine Güte währet ewiglich« akzeptieren? Hast du seine Güte bereits erleben dürfen? Ich hoffe und ich bin mir sicher, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen und tatsächlich mal innehalten, werden uns Situationen bewusst werden, an denen wir seine Güte in unserem Leben wirklich erleben durften. Aber wir wollen nicht nur nach hinten schauen. Jetzt machen wir gedanklich eine 180-Grad-Kehre und schauen mal nach vorne. In die Zukunft blicken, mit diesem Kehrvers im Kopf. Seine Güte währet ewiglich. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir seine Güte nicht nur im Nachhinein entdecken, vielleicht Jahrzehnte später, sondern wenn wir auch in der Erwartung leben würden, seine Güte zu erleben. Und zwar heute, morgen, übermorgen, nächstes Jahr. Wenn wir morgens aufstehen und denken, heute werde ich deine Güte in meinem Leben erleben. Seine Güte währet ewiglich. Vielleicht nerve ich euch langsam mit der Wiederholung und ich versuche keine Zeit zu schinden. Ich glaube, wir müssen uns diesen Satz sehr viel häufiger vor Augen führen, als wir es machen. Wir sollten nicht nur die weltverändernden Wunder betrachten und erhoffen, sondern auch Wir sollten nicht nur die weltverändernden Wunder erwarten oder ihr Ausbleiben als Zeichen der Verlassenheit von Gott deuten. Wenn wir mit dem Bewusstsein in den Tag gehen, dass seine Güte einfach erlebbar und erfahrbar ist, wenn wir das einfach vor Augen halten, dann können wir im Guten und im Schlechten seine Güte erkennen. Der Prophet Amos hat mal einen Satz gesagt, der sehr schwer zu verdauen ist. Und ich knall euch jetzt einfach nur hin und übergehe ihn ein bisschen. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan. Amos 3, Vers 6. Wir haben einen lieben Gott, einen liebenden Gott. Keinen lieben Gott, der irgendwie indifferent ist. Wenn wir uns darauf einlassen, werden wir auch in den Situationen seine Güte erkennen können. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht dauert es Jahre, bis wir sein Wirken wirklich nachvollziehen können. Bei Josef war das der Fall. Bis er in den Kehrvers, denn seine Güte währet ewiglich, einsteigen konnte, mussten Jahrzehnte vergehen, in denen er persönliches Leid durchlitt. Existenznöte, Unfreiheit, im Gefängnis gewesen, all das musste er durchleiden. Aber dennoch konnte er am Ende sagen, ihr habt das zwar böse gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. So wollen wir heute beides machen. Wir wollen innehalten und zurückblicken. Das ist relativ angebracht für Jubiläen. Aber unser Leben soll nicht nur nach hinten schauen. Wir wollen auch nach vorne blicken. Und ihn bitten, uns seine Güte zu zeigen. Seine unerschütterliche Liebe in unserem Leben wirken zu lassen. Wenn wir beides machen, kann jeder von uns dutzende Strophen zu diesem Psalm hinzufügen. Vielleicht nicht gleich, vielleicht nicht alle in epochalem Ausmaße, aber sie werden da sein. Und wenn sie hart erkaufte Strophen sind. Aber ich wünsche uns, dass auch wir am Ende sagen können, danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. Amen.